Gut, heute Teil, wie viel? Weiß ich gar nicht mehr, 5 oder sowas von unserem Familienthema. Wir hatten angefangen damit, dass wir uns überlegt hatten, wer sind eigentlich Mann und Frau? Was gibt's da so für Unterschiede? Was gibt's für Herausforderungen, die wir zurzeit gerade in unserer Gesellschaft haben? Dann gab's einen zweiten Teil, der nicht hundertprozentig nur für dieses Familienthema war, aber wo es eben auch um die Frage ging, wie wählen wir eigentlich unseren Partner? Was gibt es da für Voraussetzungen? Warum ist es sinnvoll und gut und von Gott sehr, sehr nachdrücklich gewünscht, dass wir unseren Partner unter Menschen suchen, die ihm nachfolgen? Dann ging es um die Frage, was ist, wenn eine Ehe nicht funktioniert? Wie sieht es mit Scheidung aus, mit Wiederheirat? Und letztes Mal ging es um was ging es jetzt einmal? Genau, um das Thema, um was sich viele Leute drücken und so. Es ging um Sexualität, es ging um Sexualität in der Ehe, außerhalb der Ehe, um Sexualerziehung für unsere Kinder. Und ab dieser Woche irgendwann, hoffentlich wird die Predigt dann auch online verfügbar sein. Genau, und heute, letzter Teil, hat auch was mit Sexualität zu tun, nämlich wenn die Sexualität funktioniert hat, dann gibt's Kinder. Und wie gehen wir jetzt mit den Kindern um? Und das ist schon wieder so ein Thema, ich habe es am Donnerstag im Hauskreis kurz angesprochen, wo ich mir immer wieder überlege, kann man sowas am Sonntagmorgen machen, wo Leute drin sitzen, die sagen, oh, Kindererziehung, ich habe keine Kinder, ich habe keine Enkel oder ich will auch nie Kinder und Kinder liegen mir überhaupt sowieso nicht und ich habe mit Kindern nichts zu tun oder wie auch immer, wo du dann sagst, das betrifft mich vielleicht nicht. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, das Thema zu halten. Erstens, weil es wichtig ist. Zweitens, weil es wichtig ist. Und drittens, weil ich denke, dass wir trotzdem aus den Prinzipien, die wir dort lernen, für uns selber was rausziehen können. Und weil ich denke, dass es wichtig ist für uns auch diesbezüglich eine klare Position zu haben. Zum Beispiel für so Sonntage wie heute, wo wir eine Wahl haben. Und ich möchte heute Morgen ein Hirtenwort an euch richten. Ihr wisst ja, am Wahlsonntag gibt es meistens ein Hirtenwort. Und ich sage euch heute Morgen, wenn du noch nicht gewählt hast, dann hol das nach. Geh heute zur Wahl. Ich sage dir nicht, was du wählen sollst, aber vielleicht ist das, was ich heute sage, für dich ein kleiner Baustein, der dir vielleicht hilft zu entscheiden, wenn du wählen solltest. Und vielleicht wird es auch nichts sein, vielleicht weißt du auch schon, wenn du wählen willst. Das ist für mich nicht so entscheidend. Aber für mich ist wichtig, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und dass wir für unsere Obrigkeit beten. Manche Leute sagen, in meiner Bibel steht nichts von Wählen, da steht nur was von Beten. Also dann bet wenigstens. Aber ich denke, wenn wir schon Einflussmöglichkeiten haben, dann sollten wir die nutzen und das einfach auch tun. Genau, also das ist jetzt heute ein Thema für Eltern, für Großeltern, für Mitarbeiter in der Gemeinde, für Leute, die in der Nachbarschaft Kinder haben und für Leute, die eventuell von Kindern für Vorbilder gehalten werden könnten. Okay, vielleicht warst du da jetzt dabei. Jemand hat mal gesagt, wer Kinder hat, hat die Zukunft. Den Satz finde ich gut und der ist richtiger, als wenn wir sagen, wir haben früher oft gesagt, Kinder sind die Gemeinde von morgen. Den Satz sage ich heute nicht mehr, sage ich ganz bewusst nicht mehr. Denn Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen, Kinder sind die Gemeinde von heute. Ja. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo ein Evangelist gefragt wurde, wie die Evangelisation war. Und er sagte, es haben sich 2,5 Leute bekehrt heute. Und er sagte jemand, 2 Erwachsene und ein Kind. Sagt er, nein, 2 Kinder und ein Erwachsener. Denn die Kinder, die haben ihr Leben noch vor sich. Der Erwachsene, der hat die Hälfte von seinem Leben schon gelebt. Und es ist einfach die Tatsache, du kannst das ja mal, wenn du Biografien liest oder dich ein bisschen erkundigst, dann guck mal nach, wann sich große Männer Gottes für Jesus entschieden haben. Und du wirst feststellen, dass mit steter Regelmäßigkeit ein Großteil der wirklich großen Leute im Reich Gottes sich in ganz, ganz frühen Jahren für den Glauben entschieden haben. Und deswegen gibt es in meinen Augen kaum eine wichtigere oder eine bedeutsamere Aufgabe für uns, als dafür zu sorgen, dass unsere Kinder mit einem guten Fundament aufwachsen. In unserem Land da gab es ja früher zwei Länder, zwei Staaten. In einem, auf einer Seite, da gab es ein extrem gutes Kinderbetreuungsangebot. Ja, es war so. Es gab ganz, ganz wenig Kinder, die zu Hause von den Eltern so richtig erzogen wurden. Die wurden ganz, ganz viel in Kitas und in, wie hieß das, Hort? Krippen, genau. Nicht zu verwechseln mit Schrippen. Die wurden da erzogen. Und das hatte eigentlich zwei Gründe. Und ich glaube, dass die Gründe heute wieder ganz, ganz aktuell sind und dass man gemerkt hat, dass die Kommunisten in der DDR manches richtig gut verstanden hatten. Wenn ein Kind in der Krippe und nicht von den Eltern erzogen wird, dann hat es zwei große Vorteile. Erstens, die Frau, typischerweise die Frau, steht für den Arbeitsprozess zur Verfügung und kann an der Wertschöpfungskette teilnehmen und damit unser Bruttosozialprodukt und damit die Steuereinnahmen des Staates steigern. Dazu haben die Leute, die sich statt der Mutter für die Kinderbetreuung kümmern müssen, die haben auch einen sozialversicherungs- und steuerpflichtigen Job und steigern die Einnahmen des Staates nochmal. Und das ist ganz praktisch. Und da gibt es noch einen dritten Punkt. Man kann die Kinder, wenn man sie denn mal hat, in der DDR wurde das, denke ich, ganz intensiv gemacht und ich habe so einen Eindruck, dass es bei uns inzwischen auch gemacht wird, man kann die sehr schön indoktrinieren und sie mit den Werten füllen, die man als Staat eben für richtig hält. Während die Eltern immer weniger Einfluss darauf haben, wie ihre Kinder sich in frühester Kindheit eigentlich entwickeln, am besten bringt man das Kind schon mit 8 Wochen oder halbem Jahr oder was weiß ich, irgendwo zur Betreuung und sieht es dann vielleicht irgendwann nochmal abends oder so. Und das ist einfach was, wo ich vom Prinzip her denke, es gibt vielleicht familiäre Situationen, wo das nicht anders geht und wo Eltern dieses Angebot auch brauchen und dann muss man es halt auch so machen, aber wenn es irgendwie anders geht, würde ich immer plädieren dafür, dass Eltern ihre Erziehungsverantwortung nicht abgeben, sondern selber wahrnehmen. Zumal in einer Zeit, wo wir feststellen, dass in den staatlichen Erziehungssystemen inzwischen Werte vermittelt werden, die für uns Christen einfach vollkommen inakzeptabel sind. Aber das ist heute nur am Rande mein Thema. Dass es dem Staat in dem Fall sehr, sehr wichtig ist, das sieht man auch daran, und ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, es wird mal hier und da, kriegt man die Information mit, aber ein Krippenkind kostet den Staat pro Monat 1.000 Euro. 1.000 Euro pro Monat. Während die Herdprämie, wie sie so im Volksmund jetzt diskriminierend genannt wird, 150 Euro ist. Und jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, in Zeiten von knappen Kassen, was das Naheliegende eigentlich wäre. Und da sehen wir schon, dass offensichtlich die Kosten gut investiert sind, weil, habe ich schon gesagt, die Frau geht arbeiten, die Tagesmutter oder die Krippenangestellte. Offensichtlich kommt auf die Art und Weise das Geld locker wieder rein. Wie auch immer. Es geht eigentlich aber auch nicht nur ums Geld, sondern es geht um unsere Kinder. Und in der Politik, da gibt es Dinge, die sind Chefsache. Und ich finde, Kindererziehung sollte Chefsache sein. Das sollten wir nicht delegieren, das sollten wir selber machen, weil das ist total wichtig. Wir sollten diese Verantwortung nicht aus der Hand geben. Heute wird viel die frühkindliche Bildung gefordert. Was Kinder in dieser Phase in meinen Augen brauchen, ist aber nicht Bildung, sondern Bindung. Und da möchte ich euch was vorlesen, ein Zitat aus einer Schrift von Edith Ostermeier, Bildung und Beziehung, wie Erzieherinnen den Entwicklungs- und Lernprozess von Kindern fördern. Also ist, glaube ich, keine christliche Publikation, sondern eine erziehungspädagogische Fachpublikation irgendwie. Da schreibt die gute Frau Ostermeier, sicher gebundene Kinder besitzen eine hohe emotionale Stabilität. Sie können ihre kognitiven und kreativen Potenziale entfalten und ihre Kompetenzen ideal einsetzen. So lösen sie zum Beispiel selbstständig Konflikte, sie entwickeln beim Spiel Fantasie und Ausdauer, sie spielen erfindungsreich und tolerant. Eine sichere Bindung, also anderes Zitat, eine sichere Bindung dagegen erweist sich als beste Grundlage für eine angemessene harmonische Persönlichkeitsentfaltung und Weltbewältigung. Sie ist somit die beste Basis für einen gelingenden Bildungsprozess. So, was Kinder brauchen, ist Bindung, dass sie eine Sicherheit bekommen, dass sie Vertrauen bekommen. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir als Familien verstehen, dass das Wichtigste, was wir unseren Kindern geben können, eine gute familiäre Bindung ist. Und da möchte ich euch ein bisschen was zeigen heute Morgen über Kindererziehung. Da könnte man ja ganze Bibelmonate halten. Ich möchte das anhand von einem Bild tun, was wir vor vielen Jahren in einem Erziehungsbuch gefunden haben von der Familie Mühlan. Ich weiß gar nicht, ist das in eurem Buch, was ihr im Mutter-Kind-Kreis macht, ist das Familienhaus da drin? Genau, also ihr werdet das zum Teil dann schon kennen oder auch nochmal sehen. Und ich bitte mal kurz, das erste Bild zu zeigen. Genau, das ist das Familienhaus. Wie es in diesem Buch von den Mühlans dargestellt wird. Und ich werde es so von unten nach oben durchgehen. Da haben wir das Fundament hier. Das Fundament der bedingungslosen Liebe und der Geborgenheit, der Achtung und des Respekts vor Gott und den Familienmitgliedern. Das ist so, also ist nicht der Keller, sondern das Fundament. Also, sieht jetzt irgendwie nach Keller aus, aber Fundament. Dann gibt's hier das Zusammenleben, das ist so der Wohnbereich hier, ist eigentlich das Ganze hier. Das Zusammenleben mit Unterweisung und klaren Regeln nach Gottes Wort. Und dann gibt's obendrauf noch ein Dach, elterliche Begleitung mit Konsequenz und Disziplin. Und wir werden uns diese drei Bereiche jetzt einfach nacheinander kurz anschauen. Und fangen an mit dem Fundament. Das Fundament der bedingungslosen Liebe und der Geborgenheit, der Achtung und des Respekts vor Gott und den Familienmitgliedern. Ein gutes Fundament ist total wichtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder... Ich möchte mal andersrum anfangen. Wir haben ein Buch gelesen, das nennt sich Kinder sind wie ein Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und in diesem Buch, da war so ein Bild vorgestellt worden, das nennt sich der emotionale Tank. Jeder Mensch hat einen emotionalen Tank. Also so ein Gefäß, ein imaginäres Gefäß im Inneren, wo gute Gefühle reinkommen. Und wenn dieser Tank voll ist, dann sind wir selbst sicher, dann sind wir zufrieden, dann sind wir ausgeglichen, dann sind wir stark. Das ist das, was die gute Dame vorher mit diesen Bindungen und dass wir dann unser Potenzial ausschöpfen können und so weiter und so fort. Wenn dieser emotionale Tank gefüllt ist, dann werden Kinder auch bezüglich Einflüssen, die von außen kommen, resistent sein. Oder man spricht heute, glaube ich, von Resilienz. So, man ist nicht so anfällig für irgendwelche seltsamen Angebote. Was weiß ich, wenn du jetzt zum Beispiel Angst hast, dass dein Kind irgendwann in der Pubertät anfängt, Drogen zu nehmen oder so. Hier ist der Ansatz. Und der wird nicht in der Pubertät gelegt, sondern der wird ganz am Anfang gelegt. Ein gutes Fundament, dass ein Kind sich bedingungslos geliebt weiß. Und da ist ganz, ganz wichtig, wie wir mit unseren Kindern reden. Also überhaupt nicht nur mit unseren eigenen Kindern, sondern auch mit den Kindern vom Nachbarn, mit den Kindern hier in der Gemeinde. Sind Kinder für uns nur Störenfriede, die irgendwie jetzt auch die heilige Stimmung während dem Lobpreis stören? Oder wie empfinden wir Kinder? Welche Botschaft senden wir da aus? Und da ist wichtig, wie wir reden. Worte haben Macht. Wir haben immer mal wieder schon darüber geredet, dass das, was wir aussprechen, was bewirkt. Und das hängt damit zusammen, dass Gott uns gemacht hat in seinem Bild. Gott hat uns gemacht als Geschöpfe, die ihm ähnlich sind. Und Gott hat die ganze Welt geschaffen durch sein Wort. Richtig? Lesen wir in der Bibel. Gott sprach und es ward. Und wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, dann heißt es, dass unsere Worte Macht haben. So, das geht nicht so weit, dass wir sagen können, es werde eine neue Sonne, die vielleicht unter den Wolken hängt, damit wir immer Sonne haben oder irgendwie sowas. Oder mein Garten werde umgegraben oder irgendwie sowas. Aber wenn wir Dinge aussprechen über unser eigenes Leben oder über das Leben von anderen Menschen, dann haben diese Worte Macht. Also wir können zum Beispiel zu unseren Kindern sagen, aus dir wird nie was Gescheites. Oder das wirst du nie schaffen. Oder andersrum können wir sagen, du schaffst es. Oder wir können zu uns sagen, das kann ich nicht. Oder wir können sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder du kannst sagen, die Mauer ist mir zu hoch. Und ihr merkt, Worte haben Macht. Nun, das heißt, wie gesagt, nicht, dass wir jetzt irgendwie total abheben und den Realitätsbezug verlieren, aber das, was wir aussprechen, hat Macht. Und das auch das, was wir über Kinder aussprechen, hat Macht. Und umgekehrt ist das, was Kinder aussprechen, auch mächtig. Und deswegen sollten wir den Glauben von Kindern ernst nehmen. Ich habe schon ein paar Mal die Geschichte erzählt, vermutlich jedenfalls von unseren Kindern, die jahrelang für ein Paar gebetet haben, was keine Kinder bekommen hat. Und wie ich eben kurz davor war, meinen Kindern zu sagen, hört auf zu beten, ihr merkt doch, dass es nichts hilft. Aber das war für unsere Kinder, und ich glaube, das ist überhaupt für Kinder manchmal einfach nicht so relevant. Also Kinder sind oft schnelllebig. Deswegen ein weiser Erziehungsratschlag zwischendurch wäre vermutlich, den Kindern nicht sofort alles zu geben, sondern mal zu warten, ob der Wunsch vielleicht noch eine Weile anhält. Aber es gibt Wünsche, die halten sich ganz, ganz lang. Und manchmal dauert es ganz, ganz lang, bis so ein Wunsch dann auch erfüllt wird. Ich habe mir zum Beispiel als Kind immer einen Arztkoffer gewünscht. So, wisst ihr, so zum Spielen. Und ich habe meine Eltern echt genervt damit. Und ich habe den Arztkoffer bekommen. Zu meiner Hochzeit. Und da stand dann auch Dr. Hutter drauf. So wie ich das verdient hatte. Dann war ich ja auch Doktor. Das war ja auch okay. Und wir haben den auch aufgehoben und haben ihn dann unseren Kindern geschenkt, als es dann soweit war. Vielleicht dauert es bei Gott manchmal auch ein bisschen länger, bis unsere Wünsche erfüllt werden. Ich habe auch als Kind immer einen Hund wollen. Den habe ich dann auch bekommen, als ich geheiratet hatte. Ihr merkt schon, ich habe die richtige Frau rausgesucht. Alle meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Naja, fast alle. Genau. Und deswegen sollte man auch den Glauben von Kindern ernst nehmen. Wenn du so ein Glaubensprojekt hast oder ein Gebetsprojekt oder ein Evangelisationsprojekt, dann bezieh doch die Kinder mit ein. Ich kenne Leute, die sagen, wenn sie zum Beispiel für Kranke beten, holen sie immer Kinder mit dazu. Weil Kinder einen Glauben haben, den nennt man, glaube ich, kindlich. Gell? Und der hat irgendwie eine gute Verheißung. Und wir sollten unseren Kindern auch einen Vertrauensvorschuss geben. Nicht von vornherein sagen, das schaffst du nicht. Wir haben jetzt alte Videos uns angeschaut. Und jetzt verstehe ich, warum junge Eltern Kinder bekommen und nicht Leute, die kurz vor der Rente stehen wie ich. Wir haben Videos gesehen, wo ich gedacht habe, warum greift da niemand ein? Ich meine, da hat ja jemand gefilmt, versteht ihr? Da war ja nicht so, dass niemand dabei war. Und ich habe mir gedacht, hallo, geht's noch? Aber unsere Kinder haben alle überlebt, oder? Ja. Und in dem Ganzen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Kindern einfach dieses stabile Fundament geben, dass wir sie bedingungslos lieben. Dass die Kinder wissen, egal was sie anstellen, egal was sie falsch machen, egal was passiert, sie sind geliebt. Weil das ist die Art von Liebe, die Gott uns gegenüber hat. Amen? Okay. Ihr seid noch da. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt von Gott. Und manchmal bin ich sogar auch geliebt von Menschen. Das ist auch gut. Und das ist was, worauf ich mein Leben bauen kann. Das ist was mich trägt, was mich hält. Und das ist wichtig, dass wir es unseren Kindern vermitteln, dass Gott sie liebt und dass wir sie lieben. Und das ist der Grund, weshalb wir, sobald das irgendwie geht, sowohl räumlich als auch personell, dass wir noch eine vierte Kindergruppe eröffnen möchten für die Kinder im Vorkindergartenalter. Heute sagt man, glaube ich, im Krippenalter oder also gut, wie auch immer. Wo wir den Kindern das vermitteln wollen und wo wir die vollpumpen wollen, wo wir eine Gehirnwäsche mit denen machen wollen und die indoktrinieren wollen mit den Wahrheiten, du bist wertvoll, du bist geliebt von Gott und überhaupt, das mit Gott ist super. Und wenn die das vor sie 3 Jahre alt sind, schon jede Woche, am besten jeden Tag daheim hören, möchte ich echt Mut machen, eure Kinder mit diesen Wahrheiten voll zu pumpen. Du bist geliebt und du bist wertvoll. Egal, ob du was kannst oder nicht, du bist einfach wertvoll, weil du ein Mensch bist. Vielleicht an der Stelle, mir wird es in letzter Zeit immer wichtiger, lass uns das mal immer wieder neu verstehen, dass die ganzen Werte, die ganzen humanistischen Werte, die ganzen Menschenrechte, auf die wir heute so stolz sind, dass die im Prinzip so, wie sie heute sind, fast alle aus einer einzigen Quelle kommen. Und das ist der Glaube an Gott. dass der Mensch wertvoll ist, dass der Mensch Menschenrechte hat. Müssen wir mal nachdenken, woher das kommt. Das kommt nicht aus dem Materialismus, sondern das kommt aus dem tiefen Verständnis, dass der Mensch als Gegenüber Gottes geschaffen wurde und deswegen wertvoll ist. Und das hat unsere Gesellschaft eigentlich über Jahrhunderte hinweg mehr oder weniger geprägt. Und es wird immer wieder, immer mehr ausgehöhlt. Ungeborene Kinder haben keinen Wert mehr. Wenn ich jetzt wieder die Diskussion höre, ob Väter das Recht haben, über die anstehende Abtreibung ihrer Kinder zu entscheiden, da kriege ich die Krise. Und wenn da so eine Emanze auf der Straße im Brustton der Überzeugung sagt, mein Bauch gehört schließlich mir, da fällt mir nichts mehr ein. Als ob das Kind nicht sich selber gehört und Gott gehört. Das ist doch kein Gewebe der Frau, über das sie entscheiden kann, wie über ihren Fingernagel, den man halt mal wegschneidet. Und da merken wir, dass diese unveräußerlichen Rechte des Menschen in manchen Punkten heutzutage aufgegeben werden. Wenn ich über Sterbehilfe nachdenke, da hat es alles was zu sagen. Aber gut, das ist heute nicht mein Thema. Heute ist ein politischer Tag, ihr merkt es schon. Genau, ich muss gucken, dass ich weiterkomme. Gehen wir ein Stockwerk höher. Da sieht man noch nicht so viel, da steht das Gerüst noch, da wird feste gebaut. In dem Fall bauen Papa und Mama und das Kind spielt eher. Nachher oben hilft das Kind dann auch noch mit, das ist auch ganz gut. Man sagt, dass der Großteil der entscheidenden Prägungen im Leben eines Kindes bis zum Alter von 3 bis 4 Jahren erfolgt. Also bei uns ist jetzt definitiv zu spät. Unsere Kinder sind, wie sie sind, da können wir jetzt nichts mehr machen. Manchmal wollen wir auch nichts machen. Denken, die sind ganz gut geraten, trotz unserer Erziehung. Und da höre ich immer wieder, und ich habe das vorher natürlich auch ganz bewusst gesagt, dass wir unsere Kinder Gehirn waschen wollen. Und ich hoffe, dass ihr das auch wollt, dass ihr eure Kinder Gehirn waschen wollt, dass die Hirne eurer Kinder sauber sind. Nee, manche Leute sagen, das kannst du doch nicht machen. Man kann doch kein Kind einfach so prägen. Ein Kind muss das seinen Weg selber finden. Und das ist so ganz, ganz moderne Pädagogik, wo die Leute dann gesagt haben, ja, man darf den Kindern nicht so viel vorschreiben. Kinder müssen ihren Weg selber finden, die müssen ihre Regeln letztendlich selber finden. Kennt ihr solche Erziehungsansätze, so Kindergärten, wo sowas gemacht wird, wo dann Eltern, was weiß ich, ihr Kind ist irgendwo auf dem Spielplatz und bewirft andere Kinder mit Lehm und die Mutter hockt daneben und heute ist er aber wieder umgezogen, gell? Frage ich mich, Mama, wen muss man da erziehen, das Kind oder die Mutter? Wir können nicht sagen, dass wir unsere Kinder ungeprägt lassen und dass die Kinder sich selber raussuchen sollen, was sie wollen. Denn ein Kind wird geprägt. Wenn du es nicht tust, tut es irgendjemand anders. Das habe ich letzten Sonntag schon gesagt im Punkt der Sexualerziehung und das sage ich heute wieder. Wenn wir unsere Kinder nicht prägen, seien das jetzt hier in der Gemeinde oder in der Familie oder so, wenn wir es nicht tun, irgendjemand wird es tun. Ein Kind kann nicht, bis es 18 ist, ohne Prägung aufwachsen. Das gibt's einfach nicht. Und das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Kinder irgendwo an einem sinnvollen Punkt ankommen, dann haben wir Verantwortung dafür zu sorgen. Jetzt kannst du natürlich sagen, aber ich weiß doch gar nicht, ob das richtig ist, was ich denke. Wenn du dir nicht sicher darüber bist, ob es richtig ist, was du denkst, dann sorg doch dafür, dass du sicher bist. Dann kümmere dich das darum, dass du selber auf einem guten Fundament stehst. Wenn du nicht sicher bist, ob das, was du glaubst, richtig ist, dann stell sicher, dass du das irgendwann mal weißt und dass du davon überzeugt bist. Auf der Basis kann ja niemand leben. Und wenn du der Meinung bist, dass das, was du glaubst, richtig ist, dann ist das Normalste der Welt, dass du sagst, ich möchte, dass meine Kinder auf demselben Fundament stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Kinder prägen. In Sprüche 22, Vers 6, da heißt es, gewöhnt man einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Also offensichtlich gibt es einen Weg, den ein Knabe und auch ein Maidlein gehen soll. Und diesen Weg, den können wir wissen, wenn wir im Wort Gottes lesen, wie er aussieht. Und dann ist wichtig, dass wir diesen Weg vermitteln. Und wenn wir das gemacht haben und wenn wir die Kinder entsprechend geprägt haben, dann heißt es hier, dann lässt er auch nicht davon, wenn er groß wird. Dann kennen wir alle sicher Fälle, wo Kinder dann auch doch ihren eigenen Kopf haben. Und das ist natürlich auch, das ist auch eine Tatsache. Und da verschließt die Bibel auch nicht die Augen davor. Aber es ist trotzdem eine gute Investition, die wir da tun. Und das Zweite ist, und deswegen habe ich das vorher auch noch angesprochen, Epheser 6, Vers 4, da heißt es, zunächst mal an die Eltern gerichtet, wir werden gleich sehen, dass das noch sehr viel breiter ist. Ihr Eltern, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. Wir als Eltern, wir haben eine große Verantwortung, unsere Kinder so zu erziehen, wie es unserer Beziehung zu Christus entspricht. Und unsere Kinder werden uns immer als Vorbild sehen. Jedenfalls bis zu einem gewissen Alter. Das ändert sich dann irgendwann auch, aber bis zu diesem Alter, da sind wir auf jeden Fall Vorbilder. Und wenn nicht alles schief läuft im Leben eines Kindes, dann sind nicht nur Eltern Vorbilder, sondern dann sind auch andere Menschen Vorbilder. Wenn Kinder hier zu uns in die Gemeinde kommen, dann nehmen die uns wahr. Und die nehmen wahr, zum Beispiel, wie wir miteinander umgehen. Die nehmen wahr, ob hier ein respektvoller Umgang herrscht, ob wir liebevoll miteinander umgehen oder ob hier ein rauer, unfreundlicher Umgangston herrscht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Kinder sind sehr sensibel, auch für Atmosphäre, für ob es irgendwie gut ist oder nicht. Und deswegen ist wichtig, dass wir, auch als ganze Gemeinde, uns darüber bewusst sind, dass wir Vorbilder sind für Kinder und dass wir unsere Taten bestimmen lassen von der Liebe zu Christus. Dass wir zum Beispiel ehrlich sind, dass wir eben nicht lügen, dass wir versuchen, die Dinge einfach so zu sagen, wie sie auch sind, dass wir authentisch sind, dass wir nichts spielen, dass wir nicht heucheln, sondern dass wir echt sind, dass wir zum Beispiel auch Fehler zugeben. Je älter die Kinder werden, vor allem wenn sie dann ins zweistellige Alter kommen oder so, da werden Kinder extrem empfindlich auf Heuchelei. Also das, wo wir einfach drauf achten müssen. Genau, jetzt überspringe ich eine Folie und gehe. No? Genau. Hier hängt ein Bild an der, ein Poster an der Wand. 5. Mose 6, Vers 6 bis 7. Das lese ich euch kurz vor. Die heißt vollständig, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage, prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Also hier ist ein bisschen anders formuliert, prägt sie euren Kindern ein, hier steht, die sollst du deinen Kindern einschärfen. Und ob ihr geht oder steht oder ob ihr zu Hause seid oder eine Wanderung macht, ob ihr auf eine Burg geht oder, keine Ahnung, zum Skifahren oder zu Hause am Küchentisch sitzt oder sonst irgendwas, schärft es euren Kindern ein. Die jüdische Tradition, die war ganz, ganz stark darauf ausgerichtet, dass Kinder immer wieder solche Lernanlässe hatten. Da standen irgendwelche Denkmale rum, da gab es Feste, beim Passafest zum Beispiel, ist die ganze Liturgie eigentlich darum aufgebaut, dass Kinder dabei waren und die Kinder mussten immer wieder Fragen stellen. Hat jemand von euch den Film gesehen, Die Passion Christi? Da gibt es eine ganz bewegende Szene, wo am Anfang ich weiß gar nicht, ob das ein Kind ist, oder jedenfalls, da wird dann die Frage gestellt, warum ist diese Nacht anders als die anderen Nächte? Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, weil das ein Zitat ist aus dem Pessachseder, aus der Liturgie quasi vom Passafest. Und das muss ein Kind, muss dann diese Frage stellen. Warum ist diese Nacht anders als die anderen Nächte? Und da geht es eben darum, ja, weil wir daran denken, dass das Passalamm geschlachtet wurde und so. Und ich fand es so hammermäßig, dass das am Anfang dieses Filmes diese Frage gestellt wird, für diejenigen, die wissen, welche Bedeutung das hat, dass quasi hier, wo das Leiden des Lammes Gottes quasi dargestellt wird, am Anfang so dieser Satz steht. Und das war früher ganz, ganz oft. Die Kinder mussten dann immer wieder Fragen stellen beim Passa und haben damit den Glauben der Eltern mitbekommen. Und das, was hier noch dieses Bild abrundet, Hier seht ihr, das ist Kindergottesdienst, das ist offensichtlich, keine Ahnung, der Pastor oder der Kindergottesdienstleiter oder sowas. Und er sagt, du. Also das ist ja ein Wort, was sich nicht an Kindergottesdienstmitarbeiter richtet, weil euch das aufgefallen ist. Das ist ein Wort, was sich an Eltern richtet oder überhaupt an Volksgenossen, an Juden halt, die mit den Kindern zusammengelebt haben. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, den eigenen vor allem mal, aber auch den anderen. So, wir sind gefordert. Ich? Bin ich verantwortlich? Ja, du bist verantwortlich. Wir können diese Verantwortung nicht delegieren, auch nicht an die Kindergottesdienstmitarbeiter hier in der Gemeinde. Guck mal, unsere Kindergottesdienstmitarbeiter, die haben unsere Kinder einmal in der Woche für eine Stunde, vielleicht anderthalb, wenn die Predigt mal länger geht. Das ist einmal in der Woche für eine Stunde, das ist einfach zu wenig. In dieser Zeit kann die Prägung von unseren Kindern nicht stattfinden. Die Prägung muss zu Hause stattfinden. Wir müssen unseren Kindern das Wort Gottes einschärfen. Wir müssen sie vollstopfen mit den Wahrheiten Gottes. Vor allem, dass Gott sie liebt, dass sie wertvoll sind und so weiter und so fort. Und wer ist in der Familie vor allem verantwortlich für die Erziehung der Kinder? Was seid denn ihr für eine Gemeinde? Das macht gar keinen Spaß. Ja, schon beide. Aber biblisch gesehen ist in allererster Linie der Vater verantwortlich. Der Vater ist der Priester der Familie. Er ist derjenige, der die Verantwortung trägt. So, wer macht die eigentliche Arbeit hier im Land? Macht es die Frau Merkel? Oder machen es ihre Beamten? Jetzt kann man ja nicht darüber, okay, ich weiß. Zwei in einem Raum und einer arbeitet, was ist das? Nee, drei in einem Raum und einer arbeitet, es sind zwei Beamte und ein Ventilator. Mein Vater war selber Beamter, ich kenne die ganzen Witze. Aber es war jetzt nicht böse gegenüber alle, die jetzt Beamte sind hier. Es gibt richtig gute Beamte, die richtig gute Arbeit leisten. Wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl sogar. Aber was ich damit sagen will, ist, die Tatsache, dass einer die Verantwortung hat, heißt nicht, dass der alles selber macht. Aber er verantwortet es. Guck mal, wenn jetzt irgendwo in einem Unternehmen oder auch in der Politik irgendwas schief geht, dann ist im Normalfall klar, derjenige, der was falsch gemacht hat, der wird auch zur Verantwortung gezogen. Aber im Normalfall ist der Ressortchef dann fällig. Der Minister muss zurücktreten, wenn in seinem Ressort irgendwas schiefgegangen ist. Ob er das nun selber angeordnet hat, der Satz, der dann immer fällt, ist, wenn er es gewusst hat, muss er sowieso gehen, und wenn er es nicht gewusst hat, dann macht er seinen Job nicht richtig. So, das heißt, der Chef ist immer verantwortlich. So, ob du als Vater, als Haupt der Familie, als Priester nun alles selber machst und das alles richtig machst und so, das ist die eine Sache. Oder du delegierst es, oder ihr macht es gemeinsam, oder wie auch immer. Aber verantwortlich, biblisch gesehen, ist immer der Vater. Also wir sehen es in verschiedenen Stellen. Lest mal bloß ein paar vor, Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Meinung des Herrn. Kann man nicht sagen, gut, die Frauen reizen ihre Kinder nicht zum Zorn. Gibt's Widerspruch von Frauen? Ich glaube, Frauen machen das genauso. Oder Psalm 78, 3 bis 4, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, also nicht die Mütter haben es erzählt, sondern die Väter, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Oder Jesaja 38, Vers 19, aber die Lebenden, sie danken dir, so wie ich dich heute lobe und dir danke. Die Väter erzählen ihren Kindern, dass du treu bist und deine Versprechen hältst. Die Väter machen es. Also die Mütter machen es hoffentlich auch, aber die Väter sind verantwortlich. Wenn ein Vater natürlich selber diese Beziehung zu Gott nicht hat, logisch, dann kann er es auch so nicht tun. Aber grundsätzlich ist es die Verantwortung des Vaters, so wie es vorgesehen ist. Und darüber hinaus haben wir alle irgendwie Verantwortung für die Kinder. Also, ich sehe das immer wieder, dass Menschen an der Ampel stehen und dann ist rot Und dann gehen die Erwachsenen über die Straße. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ich gucke da immer vorher, ob ich ein Kind sehe. Und wenn ich kein Kind sehe, dann gehe ich drüber. Zweitbeste Lösung. Beste Lösung ist, du siehst die Kinder nicht immer. Am besten bleibst du einfach bei Rot stehen. Abgesehen davon, dass du auch deinen Lappen los sein kannst, wenn du das anders machst. Aber ich gebe zu, das passiert viel zu selten, als dass es uns Angst machen würde. Also sei einfach vorbildlich und bleib bei Rot an der Ampel stehen, auch wenn es niemand sieht. Bist du schon mal bei Nacht um 12 an die Fußgängerampel gekommen, weit und breit kein Auto, keine Menschenseele, und du bist in der Ampel stehen geblieben und hast gedacht, ich bin Vorbild. Und wenn es nicht vor der sichtbaren Welt ist, dann vor der unsichtbaren Welt. Sowas kann uns auch prägen. Dann sitzt ihr zum Beispiel am Mittagstisch und überlegt, was er heute Mittag macht und habt irgendwie nichts zu tun. Und dann klingelt das Telefon und dann meldet sich die Tante Mathilde und fragt, ob sie zu Besuch kommen kann. Und der Papa ist dann am Telefon und sagt, oh, das tut uns leid, wir haben heute Mittag überhaupt keine Zeit. Und dann lernt das Kind. Oder das Kind lernt, wie man Konflikte löst. Ob man aufeinander eindrischt, ob man Recht haben muss oder ob man um Vergebung bitten kann. Ein Kind lernt, ob man Versprechen hält oder nicht. Du versprichst dem Kind irgendwas und du hältst dein Versprechen nicht. Das Kind schreibt sich das innerlich auf und wird seine Schlüsse draus ziehen. Als ich diese ganzen Prinzipien zum ersten Mal gelesen habe und festgestellt habe, dass wir in der Entscheidung, ob wir Kinder haben oder nicht, nicht mehr zurück können, da habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, was habe ich mir da für eine Verantwortung aufgelastet? Da kannst du ja Angst davor kriegen, oder? Wir sind verantwortlich dafür, was aus unseren Kindern wird. Und dann habe ich festgestellt, dass Kinder von Gott eine unglaubliche Robustheit mitbekommen haben. Nicht jeder Fehler wird sofort massiv bestraft. Kinder sind schon, also man muss schon aufpassen, wie man sich Kindern gegenüber verhält, aber auf der anderen Seite, Kinder sind auch fehlertolerant. Und ein gutes Beispiel, denke ich, wiegt einfach auch ein schlechtes Beispiel durchaus auf. Also die Frage, ob wir vergeben können, die Frage, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Wenn Kinder zum Beispiel mitbekommen, bei uns geht man sonntags in Gottesdienst. Das gehört einfach dazu. Da werden die Kinder das unbewusst aufnehmen und geprägt werden. Wenn die Kinder zum Beispiel sehen, dass die Eltern Bibel lesen oder auch nicht Bibel lesen, dann wird es die Kinder prägen. Genau. Und dann gibt's noch Regeln. Und da kommen wir jetzt zum Dach. Moment, da muss ich hin. Elterliche Begleitung mit Konsequenz und Disziplin. Regeln brauchen Konsequenzen. Kennt ihr das, wenn es Regeln gibt und die Regeln werden nicht durchgesetzt? Also Fußballspiel. Da gibt es eine Regel mit Abseits und mit Foul und was weiß ich was alles. Und jetzt stellst du fest, ich kann den Gegner faulen, ich kann ins Abseits stehen, ich kann den Ball mit der Hand spielen und es hat keine Konsequenzen. Zu was wird es führen? Du wirst natürlich die Regeln nicht mehr beachten. Warum auch? Wenn es keine Konsequenzen hat. Und deswegen, wenn wir Regeln aufstellen, dann müssen wir auch Konsequenzen haben. Wenn es keine Konsequenzen gibt, wenn man die Regeln überschreitet, dann ist die Regel nichts wert. Und deswegen, also das Wort Strafe ist heute ja sowas von unpopulär. Also nenn es Strafe, nenn es Konsequenz, nenn es wie auch immer. Aber irgend sowas in dieser Art muss es geben. Aber es gibt ein paar Dinge, die man dabei beachten sollte. Und im Laufe der Zeit haben wir eigentlich drei Dinge so für uns rausgefunden. Also das erste war zum Beispiel Strafe nie im Zorn. In der Bibel steht, dass Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. So, wenn du innerlich sehr erregt bist, sage ich jetzt mal, dann ist die Chance relativ groß, dass die Konsequenz, die Strafe für das Fehlverhalten des Kindes vermutlich härter ausfallen wird, als es der Situation angemessen wäre. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Das zweite ist Strafe nie ungerecht. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, ich bin ganz gerecht. Ich bin ganz gerecht veranlagt. Sowas mache ich nicht. Aber mir ist Folgendes aufgefallen. Zum Beispiel, wir sitzen am Tisch und wir haben unsere schönste Tischdecke rausgeholt, weil wir am Nachmittag Besuch bekommen. Und eines unserer Kinder möchte irgendwie helfen am Tisch und möchte, keine Ahnung, noch irgendwas hinstellen und schmeißt die auf dem Tisch schon stehende Rotweinflasche, die, damit sie atmen kann, ja schon geöffnet ist, dann um. Und der Rotwein ergießt sich über die Damasttischdecke. Und ich weiß, was die kostet und dass die vollkommen ruiniert ist und so. Und dann werde ich richtig sauer und dann bestrafe ich das Kind. Was hat das Kind falsch gemacht? Streng genommen eigentlich gar nichts. Weil eigentlich wollte das Kind helfen und ist halt an die Flasche gestoßen. Die Konsequenzen waren zugegebenermaßen schrecklich. Ah, schrecklich. Hätten wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen müssen, was weiß ich. Das Kind fährt mit seinem Fahrrad am Auto vorbei, fällt um und macht einen Riesenkratzer und Beule ins Auto. Frage ist, fragen wir uns zuerst, was ist im Auto passiert oder was ist dem Kind passiert? Kann man sich auch mal fragen. So, das ist was, wo ich für mich irgendwann mal festgestellt habe, ich muss mal gucken, ob die Strafen, die Konsequenzen, die ich so im Sinn habe, ob die wirklich gerecht sind, ob die angemessen sind oder ob die eigentlich bloß daher kommen, dass ich gerade irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden bin oder dass das, was passiert ist, jetzt irgendwie besonders unangenehm ist oder wie auch immer. Und dann haben wir noch so eine Regel oder eine Weisheit gehabt, die uns irgendwann wichtig geworden ist. Strafe nie ohne Erklärung. Strafe an sich ist kein Wert. Ist kein nix Positives. Strafe, und deswegen ist sie auch bei vielen so verpönt, Strafe an sich ist eigentlich was Schmerzhaftes, was eigentlich Negatives. Und der einzige Punkt, wo das sinnvoll werden kann oder wo es einen Wert bekommen kann, ist, dass die Strafe dazu dient, dass das Kind was lernt. Aber das Kind kann nichts lernen, wenn es nicht weiß, warum es bestraft wird. So, das Kind sagt irgendwas Falsches und bekommt postwendend eine Backpfeife. Ich möchte jetzt nichts darüber sagen, ob das jetzt ob körperliche Züchtigung grundsätzlich erlaubt ist oder nicht. Mir geht es eigentlich um den Punkt, dass das Kind in dem Punkt vermutlich, weiß nicht, ob es den zeitlichen Zusammenhang vielleicht noch feststellen kann, aber wenn es nicht weiß, warum das jetzt falsch war, dann ist die Strafe an sich eigentlich a. wertlos, in dem Sinn, dass es nichts Positives bewirkt, aber es bewirkt womöglich sogar was Negatives. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe als junger Vater echt Angst davor gehabt, Konsequenzen auszusprechen oder Konsequenzen durchzuführen. Weil ich gesagt habe, womöglich mögen mich meine Kinder hinterher nicht mehr. Kennen das manche Eltern? Also ich war da echt, ich habe mir gedacht, oh, um Himmels Willen, wenn ich jetzt böse bin zu meinem Kind, dann wird das Kind mit der Zeit einen Knacks haben und wird den Papa nicht mehr lieben. Und wisst ihr, was meine Erfahrung war? Genau das Gegenteil ist der Fall. Unsere Kinder haben, wenn wir uns an die Regeln gehalten haben, Strafe nie im Zorn, Strafe nie ungerecht und Strafe nie ohne Erklärung, dann werden die Kinder in ihrer Zuneigung zu den Eltern nicht weniger werden, sondern im Gegenteil, sie werden das schätzen. Wir haben mit unseren Kindern im Nachhinein jetzt schon mal über unsere Erziehung gesprochen und haben dann hier und da auch schon mal den Satz gehört, ihr hättet ruhig noch ein bisschen strenger sein dürfen. Könnt ihr nachher mal nachfragen, ob das stimmt. Und was wir als besonders positiv empfunden haben, ist, das nennt sich natürliche Konsequenz. 5 Minuten. Natürliche Konsequenz. Also, ein Kind verschüttet den Saft und als Konsequenz bekommt es eine Woche Fernsehverbot. Wo ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist nicht da. Was anderes wäre, das Kind hat ein Lieblingsglas und es trinkt immer gerne aus dem Lieblingsglas Und das Kind schmeißt das Glas um und dann gibt's eine Woche lang einen Plastikbecher. Was weiß ich, versteht ihr? Oder Luise, ich sage jetzt mal, was du mir erzählt hast über das Autofahren, das fand ich so herrlich damals. Das hat auch noch damit zu tun, dass es ganz schlecht ist, Konsequenzen anzudrohen und sie anschließend nicht umzusetzen. Also das ist verheerend. Wenn ein Kind lernt, dass das nicht kommt, was man angedroht hat, das ist ganz, ganz schlecht. Also Luise hat mir mal erzählt, sie ist mit den Kindern mit dem Auto gefahren und die haben hinten im Auto dann eben sich ungehörig benommen und dann hat sie ihnen angedroht, wenn er jetzt nicht aufhört, dann müsst er laufen. Ja, und dann, was machst du jetzt? Ja, und dann hat sie angehalten irgendwann und hat die Kinder aussteigen lassen und hat sie laufen lassen. Warst du dabei, Silke? Traumatische Erfahrung. Allerdings ist sie nicht heimgefahren, sondern ist im Schritttempo daneben hergefahren. Aber ich kenne einen Freund von mir, der hat, also es war keine Strafe, der hat seine Kinder mal ganz weit laufen lassen und dann hat die Polizei die gefunden und hat sie dann heimgebracht. Aber die Kinder wollten eigentlich freiwillig laufen, aber anderes Thema. Jedenfalls, der Gestrafte in dem Fall waren eigentlich nicht die Kinder, sondern war die Mama. Und deshalb die Frage, sind wir bereit, die Konsequenzen zu tragen dafür, dass wir unsere Kinder erziehen? Stell dir vor, dein Kind macht an der Kasse vom Supermarkt oder irgendwo im Supermarkt die große Szene, wirft sich auf den Boden, trommelt mit den Fäusten und den Füßen auf den Boden und schreit, was das Zeug hält, weil es den Kaugummi nicht kriegt oder was irgendwas. Was tust du? Ja, genau. Das möchte ich sehen. Hast du gemacht? Cool. Also nebenhin legen, das Gleiche machen. Gute Möglichkeit. Die Frage ist, bist du bereit zum Gespött und zum, was weiß ich, alle zeigen mit den Fingern auf dich zu werden, um dein Kind zu erziehen? Oder sagst du, oh, ich möchte, dass das Kind keine Szene macht, dann gebe ihm halt den Kaugummi. Also natürliche Konsequenzen. Das ist sowas, was, wo das Kind einfach anhand der Konsequenz eine Beziehung herstellen kann zu dem, was passiert ist. Natürliche Konsequenz wäre zum Beispiel auch, wir essen, das Kind kommt zu spät, obwohl es mehrfach aufgefordert wurde, und dann geht die Mama eben nicht in die Küche und holt für das Kind noch was, sondern fällt die Mahlzeit aus. So böse kann man doch zu seinem Kind nicht sein. Nee, das ist nicht böse. Das ist natürliche Konsequenz. Zerstörte Spielsachen werden nicht ersetzt. Also man kann das schon mal machen, aber man kann auch sagen, du, das hast du jetzt kaputt gemacht. Ist jetzt so. Logische Konsequenzen gibt's auch noch. Mach ich zum Beispiel mit meinem Hund. Ich sag zu meinem Hund, wenn du jetzt nicht hörst, muss er an die Leine. Das habe ich mit unseren Kindern auch gemacht. Wir haben gesagt, du kannst... Wir haben keine Leinen benutzt. Ich habe zu den Kindern gesagt, ihr könnt hier spielen, ihr könnt auf dem Gehweg laufen, aber wenn ihr auf die Straße lauft, dann müsst ihr an die Hand. Keine Leine. Obwohl, also wir hätten das oft sehr praktisch gefunden. Aber es ist, denke ich, gesellschaftlich nicht konsensfähig. Empfehle ich euch nicht. Oder das Kind hat Freunde eingeladen und das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Logische Konsequenz, keine Freunde. Und ich sag euch, eure Kinder werden sehr schnell verstehen, was im Leben einfach so ist. Und da machen wir uns doch nichts vor. Irgendwann kommen die Kinder in ein Alter, wo nicht die Eltern alles für sie glatt bügeln. Und irgendwann müssen sie ihre Suppe auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Und je früher sie verstehen, mein Verhalten hat Konsequenzen. Da geht es ja weniger um Strafe, sondern es geht darum, mein Verhalten hat Konsequenzen. Ich muss mir vorher überlegen, was ich tue, damit ich hinterher die Konsequenzen habe, die ich gerne möchte. Und je früher ein Kind das lernt, desto besser ist es. So. Die Grundlage von allem, was wir tun, und das möchte ich einfach nochmal betonen, Entschuldigung. Die Grundlage von allem, was wir tun, ist das Fundament. Du kannst nicht Konsequenz und Disziplin üben mit deinen Kindern, wenn die Grundlage nicht stimmt. Wenn deine Kinder sich nicht geliebt fühlen, werden sie diese Konsequenzen vollkommen falsch verstehen oder in dem Fall dann vielleicht sogar richtig verstehen, nämlich, dass du sie eigentlich nicht liebst. Aber wenn du sie wirklich liebst, wenn dieses Fundament stimmt, dann werden Kinder auch mit Konsequenzen und mit Disziplin keine Probleme haben. Und hier diese klaren Regeln im Zusammenleben, das finde ich auch eine total wichtige Sache. Kinder müssen wissen, was Sache ist. Klassisches Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch bei dem Vortrag von der Maria Heilig war, wo es um Kindererziehung ging. Wenn du einen Menschen in einen leeren Raum steckst und das Licht ausmachst, was ist das Erste, was er macht? Er sucht nach der Wand. Er sucht Sicherheit. Er sucht, wo sind die Grenzen? Und das ist für ein Kind auch so. Wenn ein Kind keine Grenzen gesetzt bekommt, keine Regeln bekommt, dann wird ein Kind unsicher sein. Und deswegen ist wichtig, dass ein Kind weiß, wo es dran ist. Es ist wichtig, dass das Fundament stimmt, dass es weiß, auch Fehlverhalten wird die Liebe meiner Eltern nicht vermindern, aber auf der anderen Seite eben auch Fehlverhalten wird Konsequenzen haben. Und damit kann ich mich darauf einstellen und dann kann ich mein Leben entsprechend planen. Genau. Und dann abschließend das Wort der Ermutigung. Wir bekommen immer wieder rückgemeldet, dass unsere Kinder ganz gut geraten sind. Und da freue ich mich immer dran, weil ich auf der einen Seite denke, wir haben uns Mühe gegeben und das ist auch eine Frucht. Aber ich weiß auch, dass es eben nur zu einem Teil unser Verdienst ist. Und deswegen würde ich euch immer empfehlen, dass ihr viel für eure Kinder betet, auch für euch selber, dass ihr diese Erziehung mit Gott zusammen gestaltet. Weil, ehrlich, also wir machen so viel falsch in der Erziehung. Und jetzt im Nachhinein sehen wir manches auf den Videos, wo wir uns denken, meine Güte, da haben wir echt was falsch gemacht. Ja, und ich denke mir manchmal, es ist trotzdem irgendwie gut gegangen. Also hab keine Angst, erstarr nicht in Ehrfurcht vor dieser Aufgabe. Aber so ein bisschen Ehrfurcht vor der Aufgabe ist schon ganz gut, dass wir sagen, das schaffen wir nicht allein, da holen wir uns Hilfe von oben. Und wir holen uns Hilfe aus Gottes Wort. Wir lesen in der Bibel, was sagt die Bibel eigentlich über Erziehung? Und da steht ganz, ganz viel drin. In Sprüchen steht ganz viel und auch an anderen Stellen. In den Briefen und so. Und dann gibt es sogar Leute, die gehen so weit, dass sie sogar Bücher lesen. Tja, da kann man manches lernen. Man kann sich inzwischen auch YouTube-Videos angucken. Aber guck dann immer vorher, ob es eine gute Quelle ist. Ja. Und dann gibt es Mutter-Kind-Kreise und keine Ahnung, Männergruppen gibt es leider noch keine bei uns. Können wir auch noch was lernen. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Jetzt habe ich die 5 Minuten auch noch überzogen. genau, ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so viel vertraust, Herr, dass du uns Kinder anvertraust, Herr. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde mit Kindern gesegnet hast, dass du einige von uns mit eigenen Kindern gesegnet hast. Aber dass wir ja einfach diesen Kindern auch ein gutes Umfeld geben sollen. Entweder den eigenen oder auch den Fremden, die irgendwie mit uns zu tun haben. Ob wir das jetzt beruflich tun oder privat oder ob es eben unsere eigenen Kinder sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir dieser Verantwortung einfach in Ehrfurcht vor dir auch nachkommen, dass wir uns von dir die Kraft und die Weisheit abholen, die wir dazu brauchen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir unseren Kindern einfach das weitergeben können, was einfach gut und richtig ist, dass wir sie erziehen als Menschen, die Ehrfurcht vor dir haben, die aber auch eine Liebe und ein Vertrauen zu dir haben, dass sie einfach im Glauben erzogen werden, dass sie eine positive Einstellung zur Bibel bekommen haben und dass sie ja einfach durch diese Welt gehen als starke Persönlichkeiten, die wissen, dass sie von dir geliebt sind und dass sie wertvoll sind vor dir. Und schenk du Gnade, Herr, dass aus unseren Kindern einfach die Menschen werden, die du vorgesehen hast, Herr, die du auch schon lange in ihnen siehst und dass wir ein Stück dabei mithelfen können, diese Persönlichkeiten zu bilden und rauszuarbeiten. Schenk du Gnade, Herr, für alle von uns, die in dieser Verantwortung stehen. Schenk du Gnade für die, die gern in dieser Verantwortung stehen möchten und das noch nicht so möglich ist, Herr. möchte ich einfach bitten, Herr, dass du segnest über Bitten und Verstehen. Amen.